Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, gib uns jetzt ein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, das ist die geniale Osterbotschaft, die nur wir so haben und auch weitererzählen dürfen. Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Und seine Auferstehung war jetzt nicht nur eine Wiederbelebung, wie der Notarzt sie hinkriegt, sondern ein echtes Wunder. Jesus ist der ein und einzigste, der in der Vergangenheit vom Tod sprechen kann. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Manchmal frage ich mich, was hat Jesus eigentlich seit seiner Auferstehung gemacht? Und die kurze Antwort lautet, er hat seine Familie gegründet, seine Kirche, seine Gemeinde gegründet, an der auch wir heute Abend Anteil haben. Jesus hat eine ewig zu liebende Familie gegründet. Und seit Jesus auferstanden ist, haben wir ein Angebot zu machen dieser Welt. Eine bewältigte Vergangenheit gibt es durch den Auferstandenen. Eine besondere Bestimmung in der Gegenwart gibt es durch den Auferstandenen. Und dann ist sogar noch die Zukunft abgedeckt durch eine beständige Wohnmöglichkeit. Jesus hatte sich von seinen Jüngern verabschiedet mit den Worten, ich gehe hin, euch eine Stätte bei meinem Vater im Himmel zu bereiten. Wir haben also wirklich etwas, was sonst keiner zu bieten hat. Es gibt zwar in der Religionsgeschichte viele, die den Anspruch erhoben haben, göttlich zu sein, aber niemand konnte es so wie Jesus. Und so wird von Buddha zum Beispiel und auch von Mohammed nicht behauptet, dass sie leben. Aber wir bekennen, Christus lebt. Und er hat nicht nur behauptet, Gottes Sohn zu sein, er hat es gerade auch mit seiner Auferstehung unter Beweis gestellt. Und man kann vielleicht noch seinen eigenen Tod faken, aber sicher nicht eine Auferstehung. Jetzt habe ich ein bisschen nachgelesen in den Osterberichten des Neuen Testaments und habe ungefähr 10 Erscheinungen des Auferstandenen gefunden. 10-mal ist Jesus nach seiner Auferstehung Leuten erschienen. Die wichtigste Erscheinung war immer wieder bei seinen Jüngern. Ich lese aus Matthäus 28. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Das ist komisch. Sie haben ihn angebetet. Das Niederfallen ist ja die Geste der Anbetung und haben trotzdem am Auferstandenen gezweifelt. Obwohl er direkt vor ihnen stand, sogar sichtbar. Sie hätten eigentlich jetzt den Missionsbefehl übertragen bekommen. Das Evangelium vom Auferstandenen Christus weitersagen. Darum gibt es übrigens auch uns, darum sind wir noch hier. Damit wir die beste aller Botschaften, die Osterbotschaft, weitersagen. Wir fürchten da ja manchmal die Kritiker, die sagen, was, du glaubst noch an Ostern? Da könnte man ja in aller Kürze vielleicht so kontern. Ja, denn ich habe gerade eben noch mit dem Auferstandenen gesprochen. Jesus wollte den Missionsbefehl geben. Und der fragt uns auch, ob wir etwas dazu beitragen möchten und ob wer wegen uns zum Beispiel einmal in den Himmel gelangt, weil wir ihm Osterzeuge gewesen sind. Aber hier haben wir erst einmal als Osterproblem den Zweifel. Aber angesichts zweifelnder Jünger, die nicht geglaubt haben an den Auferstandenen, obwohl sie ihn vor sich sahen, fühlen wir uns Gott sei Dank ja gleich viel besser. Die eigene Ermutigung passiert ja immer, wenn wir Schlimmeres im Leben anderer sehen. Wenn schon die Jünger nicht an den Auferstandenen glaubten, obwohl sie ihn sahen, dann dürfen auch wir uns manchen Zweifel leisten, denn wir können ihn ja so optisch wie damals nicht sehen. Und es gibt Probleme mit Ostern. Auch ich habe meine Zweifel immer wieder. Wer ehrlich ist, bekennt sich zu seinen schwierigen Fragen. Wir tun das oft nicht so gerne ganz offen, weil wir dann fragen, was denken die anderen, wenn sie mich als Zweifler kennenlernen? Ich bin vielleicht der Einzige, dabei stimmt das sicher nicht. Oder man schämt sich, zu seinen Zweifeln zu stehen. Und es wird berichtet, liebe Gemeinde, dass mancher schon die Kirche verlassen hat, weil sie kein sicherer Ort für schwierige Fragen gewesen ist. Warum zweifeln Menschen? Warum zweifle auch ich manchmal an der Osterbotschaft? Wir haben Zweifel ganz allgemein gesagt wegen unbeantworteter Fragen. Manchmal ist das Leben doch komplizierter, als wir es uns gewünscht hätten. Und dann gibt es schwierige, unbeantwortete Fragen. Und wir zweifeln auch noch wegen unfair scheinender Lebenslage. Warum trifft es jetzt die Ukraine? Oder warum muss ich das durchmachen? Unfair scheinende Lebenslagen führen zu Fragen und zu Zweifeln. Oder wir zweifeln wegen unbewältigter Klagen. Irgendetwas hat uns getroffen und verwundet und wir kommen einfach nicht darüber hinweg. Und dann zweifeln wir und dann haben wir Fragen. Aber dann sollen wir auch wissen, dass Gott nicht reagiert, was uns ja manchmal zweifeln lässt. Dass Gott nicht reagiert, bedeutet nicht, dass er kapituliert, dass er mir untätig vorkommt. Bedeutet nicht, dass er unfähig ist. Aber manchmal ist mein Glaube eben angefochten. Aber gerade ein angefochteter Glauben ist auch ein Glaube, dem etwas zuzumuten ist. Und gerade der Zweifelnde verneigt sich manchmal mehr vor dem Geheimnis Gottes als der, der alles meint zu wissen und beantworten zu können. Vielleicht ist Zweifeln ja sogar eine Form des Glaubens. Der Zweifel ist vielleicht der fragende Glaube, der eben auch klar sieht, dass manche einfache Antwort nicht mehr trägt. Wir müssen uns auch Folgendes wieder klar machen. In der Bibel ist der Glaube ein Weg, ein Lernweg. Nicht ein Bestimmungsort, nicht das Ziel. Wir sind nie angekommen beim Glauben. Wir haben das nicht absolviert und geschafft und bestanden, mit einem Titel vielleicht noch geehrt. Der Glaube ist ein Weg, nicht ein Bestimmungsort. Darum sollen wir nicht überrascht sein, wenn Zweifel uns plagen. Junge Leute fragen sich zum Beispiel, wenn sie auf den Glauben ihrer Eltern schauen, kann mein Glaube dein Glaube sein? Aber wenn Fragen auftauchen, dann brauchen wir nicht in Panik zu verfallen. Wir müssen vielmehr darauf achten, dass unsere Kirchen und unsere Häuser sichere Orte auch für schwierige und kritische Fragen sind. Und der stärkste Glaube ist nicht der, der nicht zweifelt, sondern der Glaube, der durch Zweifel hindurch wächst. Und dazu gibt es ja die berühmte Geschichte vom sogenannten ungläubigen Thomas. Ich lese aus Johannes 20. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ich frage mich, liebe Gemeinde, ob wir, wenn wir den Thomas, den Ungläubigen, nennen, ihm nicht auch sehr Unrecht tun. Ob er nicht manchmal auch total verkannt wird. Ich möchte gerne seine Zweifel heute würdigen. Und sage deshalb zunächst: Die anderen Jünger glaubten auch nur, weil sie Jesus sahen. Und Thomas war etwas Gutes, er war ein Realist. Er hatte schon manches Glaubensschrittchen getan und vielleicht auch hat er dabei manche Enttäuschung erlebt, so wie wir. Und er wollte jetzt eigentlich nur wissen, ob es stimmt mit Ostern. Er wollte das durchdenken. Und er macht die Erfahrung: Manche Antwort bekomme ich erst dann, wenn ich auch etwas dazu durchlebe. Und Fragen haben, auch kritische Fragen an den Glauben haben, ist nicht schlecht, sondern ist menschlich. Fragen haben ist nicht ein Zeichen von Irrtum, sondern von Denken. Und unsere Zweifel disqualifizieren und kompromittieren den Glauben nicht, sondern ermöglichen ihn vielleicht erst in einer ganz neuen Weise. Wenn ich jetzt ein Jünger-Ranking geben sollte, dann wäre bei mir der Thomas ziemlich weit oben. Ich habe im Johannesevangelium geblättert und gefunden, was wir sonst über ihn erfahren. Da heißt es einmal von ihm: Da sprach Thomas zu den Jüngern: Lasst uns mit Jesus gehen, dass wir mit ihm sterben. Das war mutig. Wir haben hier nicht einen fehlenden, sondern einen bei Thomas vorhandenen Glauben. Ähnlich in Johannes 14 spricht zu Jesus Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Das ist doch eine gute Frage. Thomas will Details. Er will verstanden haben und wirklich erkennen. Aber er hatte auch ein Problem. Thomas hatte die Kirchzeit verpasst. Und was man dabei alles verpassen kann, sieht man an ihm. Er hat die Gegenwart, die Macht, den Beweis und den Frieden von Jesus an Ostern verpasst. Und man verpasst einen Haufen, wenn man die Kirchzeit verpasst. Aber Thomas ist jetzt nicht nur einer, der eigentlich nur woanders war, sondern Thomas ist einer, der es wissen will. Und der jetzt zum Ausdruck bringt, weil er natürlich auch gefehlt hat: Ich kann nicht glauben, bevor ich nicht etwas sehe. Und dann sagt er zu seinen Jüngerkollegen: Wenn es für euch leicht ist zu glauben, für mich eben gerade nicht. Und ich will mehr als nur einen Glauben aus zweiter Hand. Ich brauche eine Glaubenserfahrung mit dem Auferstandenen, und zwar aus erster Hand. Das ist ja immer wieder auch bei uns ein großes Problem, der geerbte Glaube, der nur übernommen ist und deshalb schnell erschüttert wird. Aber wir sollen nicht nur übernehmen, was andere glauben. Thomas hat verstanden, wenn das alles stimmt, was ich gehört habe, dann verlangt es eine Antwort. Und wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann muss ich für ihn leben, der für mich gestorben ist. Und dann sagt Thomas, darum will ich es jetzt wirklich wissen, stimmt das mit Jesus? Ich will mehr als nur eine Nachricht davon. Denn wenn es wahr ist, dann ändert es alles. Und ich will einen echten Glauben haben. Und ich will durchstoßen durch meine Zweifel. Und wie ist Jesus dann dem Zweifler begegnet? Er ist extra noch einmal für ihn gekommen. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Nach 8 Tagen kam Jesus extra noch einmal für Thomas. Und Thomas war dabei. Er hat sich nicht verdünnisiert und aus dem Staub gemacht. Mit seinen Zweifeln ist er nicht verschwunden. Und auch wir sind heute hier. Das ist ein gutes Zeichen. Und Jesus kam zu Thomas und gab ihm jetzt genau das, was er brauchte und was er wollte. Er hat zwar erst gezweifelt, aber am Ende dann gezwitschert, gewissermaßen eines der schönsten Glaubensbekenntnisse, die es gibt in der Bibel. Nur 5 einsilbige Worte, mein Herr und mein Gott. Thomas erlebte, Jesus ist in meinen Zweifeln nicht weg, er ist da. Er kommt jetzt auf mich zu, darum will ich jetzt auch auf ihn zugehen und aufzeigen. Und dann wird deutlich, liebe Gemeinde, Zweifel ist nicht das Ende des Glaubens, sondern umgekehrt, manchmal ist der Zweifel der Anfang eines echten, wahren und tiefen Glaubens. Und wenn auch du etwas mehr brauchst, um zu glauben, dann darfst du an Thomas sehen, dass Jesus genau das gibt. Er redet speziell mit dem Zweifler, weil ihm der Zweifler am Herzen liegt, der glauben will, aber nicht kann. Jesus schließt Thomas nicht aus. Er lässt ihn seine Liebe spüren. Und jetzt bekommt Thomas die Hilfe zum Glauben. Er wird nicht fertig gemacht. Jesus sagt nicht, Zweifler können nicht meine Jünger sein. Und die Gegenwart des auferstandenen Jesus kann auch heute hier in unseren Zweifeln das Gleiche tun. Und der Jesus noch vor Kreuz und Auferstehung verlassen hatte, wurde später jemand, der den Märtyrertod sogar für Jesus gestorben ist. Wie ist es mit Thomas weitergegangen? Die Geschichte erzählt, dass er Missionar in Indien geworden ist. Er ist so weit für Jesus gegangen wie kein anderer der Apostel. Und er war bereit, sogar sein Leben für seinen Glauben zu geben. Wir müssen wahrscheinlich nicht für Jesus sterben, wie Thomas. Aber es gibt auch für uns eine Frage. Glaube ich an Jesus jetzt so, dass ich bereit bin, wenigstens für ihn und mit ihm zu leben? Eins darf ich zum Schluss festhalten. Unsere Zweifel sind jedenfalls ein guter Ort, um mit dem Glauben zu beginnen. Denn Zweifel ist nicht das Ende des Glaubens, sondern umgekehrt. Manchmal ist der Zweifel gerade der Anfang eines echten, wahren und tiefen Glaubens. Der Teufel will unsere Zweifel benutzen, um uns von Gott wegzubringen. Dabei können gerade auch unsere Zweifel uns in seine Nähe führen. Glaube ist nicht die Abwesenheit von Zweifel, sondern Glaube ist die Möglichkeit, durch alle Zweifel zu dem auferstandenen Christus durchzustoßen. Und dazu sind wir eingeladen, dass wir es am Ende auch so sagen können, so persönlich und so überzeugt und so dankbar. Jesus, mein Herr und mein Gott. Herr Jesus, hab Dank, dass es bei dir nicht verboten ist, zu zweifeln und zu fragen. Du weißt, wo wir manchmal sehr verunsichert sind, wenn wir ehrlich sind. Manchmal nicht mehr wissen, was wir denken oder glauben sollen. Danke, dass du uns Mut machst, mit unseren Zweifeln jetzt nicht wegzugehen, sondern gerade zu bleiben, zu dir zu kommen, aufzuzeigen, dich zu finden, mit deinem Zuspruch, mit deiner Überzeugung, mit deiner lebendigen Gegenwart. Danke, dass wir auch kritisch sein dürfen und dass du uns damit nicht verachtest, sondern uns zurechthelfen willst und uns genau das schenken möchtest, so wie Thomas, was wir zum Glauben brauchen. Hilf, dass wir uns dir stellen, damit du uns gewiss machen kannst. Und dass wir es dann auch sagen können, mein Herr und mein Gott. Amen.